Es war so, dass dir eigentlich keiner geholfen hat. Du musstest dir selber helfen. Und für mich war einfach klar, ich will das nicht in diesem Gänsemarsch mittrotten, wo jetzt alle sagen, das macht man so. Der junge deutsche Film oder überhaupt der internationale Film, der ist jetzt so, Nacktheit gehört zu einem. Und es ist selbstverständlich, dass man sich ausziehen kann. Und da habe ich gesagt, das kann schon sein, aber ich möchte das nicht. Ja, der Regisseur ist da, der wohnt in 4 Jahreszeiten, der möchte gerne die Szene auf dem Zimmer besprechen. Wieso soll ich aufs Zimmer gehen? Also, hallo, in jedem Hotel gibt es irgendwo eine Ecke, wo man reden kann, ohne dass man jemanden stört. Und diese Geschichten, da habe ich immer schon gleich, ich habe das einfach abgeblockt von vornherein, dass ich erst gar nicht in so eine Situation komme. Nein, ich wollte niemanden, ich will niemanden gehören. Ich will gerne bei meinem Mann sein. Aber ich will das eben freiwillig sein und auf Augenhöhe, wie ich das immer nenne, sein.
Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer.
Wir sind wieder da. Es ist Mittwoch mit einer neuen Ausgabe von Book Deluxe. Fantastische Autoren und Autorinnen, die immer spannende Geschichten mitbringen. Und diese, die ich euch heute präsentiere, ist wirklich spannend. Herzlich willkommen, Uschi Glas.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch. Und wir schauen zurück auf ein Leben. Ein Leben vor der Kamera, ein Leben auf der Bühne, ein Leben als politischer Mensch, als Mutter. Und das ist alles drin in Ein Schätzchen war ich nie. Was waren Sie denn dann, Frau Glas?
Ja. Ein
berühmter Filmtitel, muss man einfach mal sagen. Ja.
Also Sache Schätzchen war das. Und dann hat man festgestellt, dass ich eigentlich beim Gespräch und bei den ganzen Vorbereitungen gemerkt habe, dass ich eigentlich kein Schätzchen war, weil ich eigentlich schon von Kindheit an der Widerspruch war. Er hatte immer noch mal ein Kontra gegeben und noch mal zum Kummer von meinem Vater.
Die Rebellen war ihnen schon in die Wiege gelegt. Und in der Schule hatten sie sogar solidarisch Freundinnen, die auch so hießen wie sie.
Ja, witzigerweise.
Uschi.
Ja, da waren wir so eine Uschi-Gang und haben eigentlich doch auch einigen Unsinn gemacht und auch ich habe lange Zeit Probleme gehabt, das zuzugeben, aber eine Lehrerin uns ausgeschaut, die ihm einfach gepiesackt haben. Und das war nicht sehr schön, muss ich sagen, aber es ist halt so. Die hätte auch nie Lehrerin werden sollen. Das war einfach ein falscher Beruf. Und das, wenn halt Kinder spüren, dann dann ist man manchmal nicht besonders nett.
Okay, die Lehrerin, das ist, glaube ich, mittlerweile verjährt, aber auch sonst sind sie immer eine Rebellin gewesen, die nicht geschwiegen hat, die den Mund aufgemacht hat und die immer sehr, sehr selbstbestimmt gesagt hat, welches Drehbuch möchte ich, unter welchen Bedingungen. Das ist schon etwas, was sie auch durch ihr berufliches Leben, liebe Frau Glas, auch begleitet hat.
Ja, ich habe eigentlich sehr früh angefangen und mir klar gemacht, was es bedeutet, in dem Beruf zu arbeiten, erfolgreich zu sein und dann eigentlich doch von sehr vielen Einflüssen umgeben zu sein, wo Leute mitreden oder dich bestimmen wollen oder sagen wollen, das machen wir jetzt einfach und wir diskutieren nicht.
Wer sind diese Leute?
Also denken Sie zum Beispiel in dem Fall denke ich jetzt an Drehbuchautoren oder Regisseur und dann natürlich auch die Agentin, die eigentlich sozusagen meine Karte spielt, hat natürlich auch oft gesagt, also Uschi, stellen sich doch nicht so an. Das machen alle. Und
zum Beispiel nackig machen.
Das war in der Zeit, also in den frühen 70er Jahren, also die ganze 68er Generation, da war das eigentlich gang und gäbe. Und vor allem war das auch so, das hat man irgendwie unter Emanzipation verstanden.
Aber nackt, das schreiben Sie ja auch. Also Nacktheit ist nicht emanzipatorisch für Sie.
Nein, überhaupt nicht. Weil ich meine, ich weiß ja, wie ich ausschaue. Aber wenn ich mir vor irgendjemand ausziehe, speziell natürlich jetzt in dem Fall auch für Männer, dann bin ich ja eigentlich ein Objekt. Und da bin ich ja eigentlich, wieso soll ich das machen? Ja. Und da habe ich angefangen, mich eigentlich selbst zu schützen und zu sagen, ich muss mir treu bleiben, ich muss bei mir bleiben und auch auf die Gefahr hin, dass ich eine Rolle verliere oder eben den Film nicht machen kann, ist mir das mehr wert, dass ich bei mir bleibe, als dass ich sage, okay, dann mache ich den Film halt, ich will zwar nicht, aber ich mache ihn halt.
Aber ein Nein ist ja immer länger als ein Ja und ein Nein auszusprechen ist so unglaublich schwierig. Und wir reden von von den 60er Jahren, wir reden von den 70er Jahren. Ja. Das ist die Zeit vor der Hashtag MeToo-Debatte, vor Übergriffen. Da gab es noch niemanden am Set, der geschaut hat, ist jemand übergriffig, ist jemand nicht übergriffig. Also es war wirklich außergewöhnlich, ihr Nein.
Ja, es war so, dass dir eigentlich keiner geholfen hat. Du musstest dir selber helfen. Und für mich war einfach klar, ich will das nicht in diesem Gänsemarsch mittrotten, wo jetzt alle sagen, das macht man so. Der junge deutsche Film oder überhaupt der internationale Film, der ist jetzt so, Nacktheit gehört zu einem und es ist selbstverständlich, dass man sich ausziehen kann. Und da habe ich gesagt, das kann schon sein, aber ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht, weil man als Schauspieler sowieso, das, auch wenn man leichte Sachen spielt, man legt eh immer die Seele eigentlich mit auf den Tisch. Du packst sowieso sehr viel aus. Und das war für mich einfach ein Schritt, den wollte ich nicht gehen.
Gilt man dann schnell als schwierig am Set oder auch gegenüber der Agentin, die ist ja kaum zu vertreten. Die hat noch eine eigene Meinung, die Frau Glas.
Ja, die ist schwer zu vertreten. Ja, man gilt dann eher als Spießer, weil wenn du emanzipiert bist und eine stolze Frau, dann kannst du dich ausziehen. Mhm. Das habe ich nicht verstanden, weil wieso? Ja.
Nun waren, das ist in diesem Buch eben auch immer wieder beschrieben, die Anfänge, die waren in einer WG mit ihrer Freundin Dörte. Sie hatten sich den Luxus eines Telefons gegönnt. Zwischendurch war das Telefon natürlich aus. Manchmal haben Agenten sie dann, wie die Frau Baum, für den großen Erfolg dann über diese Festnetzleitung erreicht. Aber es hätte ja auch sein können, ich brauche Geld. Also die Anfänge von Ihnen und Ihrer Karriere waren ja jetzt nicht gebettet auf Rosen mit großen finanziellen Polster.
Also ich bin ja nach München gegangen und habe da erstmal als Sekretärin gearbeitet und habe damals hat man 750 Mark verdient und das war schon nicht schlecht. Und damals, wenn man immer sagt, die Mieten heute sind so hoch in München und so, das war damals auch schon die Hälfte. Die Hälfte von 750 Euro, D-Mark war eben die Hälfte schon mal die Miete. Und dann haben wir uns eben meine Freundin und ich zusammengetan und haben uns halt dann eine Wohnung geteilt. Dann war das ein bisschen günstiger. Aber ich habe natürlich von zu Hause aus erst lernen müssen, mit Geld umzugehen, mit wenig Geld umzugehen, weil mir war halt nicht da. Und auch später dann eben hatte ich so einen Vertrag, dass ich, also die Ausbildung, die ich genießen durfte, musste ich ja auch zurückzahlen in einem sogenannten Hollywood-Vertrag, wo man dann also für Filme, die man einspielt, nur eine kleine Gage bekommt und die Restgage geht dann eben für Rialto-Film damals, dass die halt ihr Geld wieder zurückkriegen.
Und wenn das dann abbezahlt ist, war man eigentlich dann frei. Man kennt frei. Das teilweise von Modelverträgen. Und gleichzeitig ist ja Geld auch ein großes Thema immer bei Schauspieler und Schauspielerinnen. Eigentlich weiß man ja nie, wann kommt was rein. Also jetzt rückblickend kann man sagen, ist gut gelaufen bei Ihnen. Ja. Aber wie ist Ihr Verhältnis zum Geld gewesen?
Ja, es ist natürlich, wenn du freischaffend bist, ich sage es heute immer noch, wenn ich nichts tue, steht meine Fabrik. Ganz einfach. Ja. Weil entweder mache ich was, dann kommt was rein, oder wenn ich mir erlaube, zwei Wochen in Urlaub zu fahren, dann ist halt nichts, ja.
Ja, genau.
Da kommt nichts rein, das gibt's kein Monatsgehalt oder irgendwie Sicherheit. Und daran muss man sich erst gewöhnen, und das war am Anfang dann schon so, dass man manchmal in kurze Panik kommt und denkt, boah, jetzt ist aber höchste Zeit, dass irgendwas kommen muss. Aber das hatte damit zu tun, ich wollte gerne unabhängig sein. Ich wollte nicht abhängig sein.
Also unabhängig sein, die Rebellen sein. Was würden Sie sagen, Frau Glas, was ist der Kern, der rote Faden, der sich für Sie durch Ihre Identität zieht? Ist das dieses Selbstbewusstsein und ganz klar wissen, was tut mir gut, was brauche ich, damit ich sein kann, oder ist es noch etwas anderes?
Es ist schon dieses sich selber schützen vor den Einflüssen sozusagen, einfach zu sagen, was tut mir gut, wie geht es mir? Weil ich kann nur gut sein und gut spielen oder gut arbeiten, wenn ich mich wohlfühle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas machen würde, irgendwas drehen würde, was mir total zuwiderläuft, dann komme ich aus der Balance raus und fühle mich schlecht und mag mich dann auch nicht leiden.
Und also deswegen war es für mich wichtig, dass ich mich selbst.
Ja. Und das möchte ich eigentlich auch immer in dem Buch auch mitgeben, eigentlich, dass es ganz wichtig ist, dass man zu sich selber wirklich ganz ehrlich ist und wahrhaftig ist und nicht sagt, na okay, das drücke ich jetzt ein bisschen weg, dann werde ich schon vergessen, du vergisst es nicht.
Aber das heißt, man muss sich ja ehrlich anschauen und ehrlich auch mit sich selbst sein. Ist es das, was Sie sagen würden, nach all den Jahren und in unterschiedlichen Jahrzehnten auch dieser Branche, die sich ja enorm verändert hat, das ist das, was Sie auch der nächsten und übernächsten Generation, den jungen Schauspielerinnen mitgeben würden?
Ich würde auf jeden Fall mitgeben wollen, dass man lieber wirklich auf irgendwas verzichtet, anstatt man sich verrät. Mhm. Ich habe eben so viele Kolleginnen, auch also wie ich jung war, mit Kollegen gesprochen, die viel Schlimmes erlebt haben, ja. Mhm. Und das wirft
Was
dich
meinen
aus
Sie dem, mit Schlimmes?
Ja, also MeToo eben einfach, wo du einfach
sexuelle Übergriffe,
wo plötzlich der Regisseur sagt, ich müsste jetzt einmal zu dir in die Garderobe kommen, wir müssen über die Szene nochmal sprechen, und da muss man sagen, wieso soll der jetzt in meine Garderobe kommen? Das kann ich doch besprechen am Set. Da gibt es ja Ecken, wo man reden kann. Warum will der zu mir in die Garderobe kommen? Kommt nicht in Frage. Mhm. Ja? Oder man kann in die Kantine gehen von mir, also irgendwo hin, aber nicht so. Und das sind so Sachen, da haben bei mir immer schon automatisch die Alarmglocken, oder es gab so natürlich so Geschichten, ja, der Regisseur ist da, der wohnt in 4 Jahreszeiten, der möchte gerne die Szene auf dem Zimmer besprechen. Wieso soll ich aufs Zimmer gehen? Also hallo, in jedem Hotel gibt's irgendwo eine Ecke, wo man reden kann, ohne dass man jemand stört. Und diese Geschichten, da habe ich immer schon gleich, ich habe das einfach abgeblockt von vornherein, dass ich erst gar nicht in so eine Situation komme. Und wenn ich eben, ich habe eine Zeit lang so einen Schuh fix gemacht für Kolleginnen von mir, die ich gut kannte halt so, und da habe ich Geschichten gehört, das war halt fürchterlich. Und da muss ich wirklich sagen, damit könnte ich gar nicht leben. Ich weiß nicht, wie man damit dann zurechtkommt, wie man das verarbeitet oder wie man das runterschluckt oder wie man es zudeckt oder wie man die Narbe versteckt oder was, ich weiß es nicht.
Dass das eine seelische Wunde bleibt, dass das Spuren hinterlässt, so eine Übergriff,
so ein Missbrauch. Also auch mit Schlägen und also nicht nur sexuell, sondern auch mit also wirklich unglaublich. Also, und das hat mich dann in Diskussionen so eigentlich wirklich, habe ich gesagt, das darf man sich nicht gefallen, ja, du hast leicht reden, aber das ist, weil so bin ich da reingeschlittert, ja.
Hat sich das geändert? 2024?
Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden. Ich glaube, dass Männer heute schon ein bisschen mehr denken, hoppala, ich glaube, jetzt muss ich, ja, es gibt es bestimmt immer noch. Weil ein Mann spürt ja auch ganz genau, ich habe jetzt gerade so eine Situation mit 2 jungen Kolleginnen gehabt, wo sie auch überredet wurden, haben mich vorher gefragt, wie ich das sehe. Mhm. Habe ich gesagt, ganz ehrlich, wollt ihr das machen oder wollt ihr es nicht machen? Nee, wir wollen das nicht machen. Sag ich, dann macht es nicht. Zwei Wochen später bin ich wieder am Set und sagen die, jetzt haben wir es doch gemacht.
Genau, das ist eben dieser innere Kern der Identität, bei dem Nein auch zu bleiben. Man muss es dann natürlich auch aushalten.
Man muss es aushalten.
Man muss es aushalten.
Unbedingt.
Und der Preis kann sein, unbeliebt zu sein, den Job zu verlieren, den Dreh nicht zu haben und das Einkommen damit nicht.
Ja.
Und das ist vielleicht auch eine Angst von vielen in einem Beruf, der ja schon sehr unsicher auch ist.
Ja, klar.
Und das Fenster, den Durchbruch zu schaffen, der ist ja auch nicht sehr
Es ist nicht leichter geworden. Das glaube ich auch, aber ich glaube auch nicht, dass man sich so auch erkaufen kann oder damit eher Karriere macht. Also den Treffer, also ich würde den nicht haben wollen.
Das sehe ich auch so. Sie wollten nie jemandem gehören. Gehört das auch dazu?
Ja.
Oder hat das noch einen anderen Hintergrund?
Nein, ich wollte niemanden, ich will niemanden gehören. Ich will gerne bei meinem Mann sein, aber ich will das eben freiwillig sein und auf Augenhöhe, wie ich das immer nenne, sein. Nicht irgendwie so ducken und hoffentlich lieb und dann hat der mich auch lieb oder so dieses Mädchen, dieses Getue. Ich kann das nicht. Für mich geht es nur, wenn wir wirklich uns angucken können, und das ist okay so.
Haben Sie das von Ihrer Mutter vermittelt bekommen? Sie haben kommen aus einem Umfeld mit einem Vater, der den Krieg erlebt hat, also es hat ein bisschen gedauert, bis er dann nach Hause kam aus Gefangenschaft. Ja. Da waren Sie, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre alt.
Ja.
Es sind insgesamt 4 Kinder in der Familie.
Ja.
Ist das die Mama gewesen, die Ihnen das vermittelt hat?
Eigentlich,
oder?
Ja, aber bei meiner Mutter, das war eben so eine Geschichte. Meine Mutter war eine selbstbewusste Frau, hat sehr viel auf den Weg gebracht, hat also nicht nur ihre ganze Arbeit gemacht und so, hat auch nur eine Jugendgruppe geführt und so. Also toll. Aber meine Mutter hatte kein eigenes Geld. Sie hat ihr Haushaltsgeld gehabt. Und dann, wenn sie, sagen wir mal, irgendwie, sage ich mal, eine Bluse wollte oder einen neuen Pulli oder was, musste sie das diskutieren.
Das haben
fragen.
Sie gesehen als junge
Und das habe ich mitbekommen und habe gedacht, irgendwie, das möchte ich nicht. Mhm. Ja. Und dann kam vielleicht auch, das ist mir neulich mal eingefallen, ich als viertes Kind, ich war die Jüngste, habe natürlich ganz lange Zeit, viele, viele Jahre, die getragenen Klamotten von meinen Schwestern, genau, und wo dann, dann nochmal da ein kleines Bündchen hingelegt wird und wieder Kragen neu gemacht, dann ist es auch schon fast neu, ja. Und habe ganz spät, also ich glaube mit 14, meinen ersten eigenen Pullover bekommen. Ja, und das vielleicht kam das auch ein bisschen daher, dass ich wollte mir das selber kaufen, ich wollte mir das selber erlauben oder entscheiden, wie ich es mache und nicht fragen.
War es ein warmherziges und liebevolles Elternhaus? Es ist ja die Kriegsgeneration gewesen, die häufig auch sehr kühl war, die Erfahrung des Krieges in sich trugen, die geschwiegen haben. Genau. War es ein Elternhaus, in dem die Mädchen auch selbstbewusst heranwachsen konnten, Sie und Ihre Schwestern?
Ja, also mein Vater war schon immer so in Alarmzustand, weil drei schöne Töchter, wie er gesagt hat, muss er behüten, muss er beschützen, was mir auch schwer auf die Nerven gegangen ist, weil ich kann mich selber beschützen, habe ich mir eingebildet, was ja auch eigentlich unterm Strich so war. Aber es war, meine Mutter war sehr liebevoll, unser Vater hat uns bestimmt auch geliebt, aber der Vater war einfach, glaube ich, schon von dem Krieg auch geschädigt. Ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, dass ich auch durchaus, so wie ich den im Laufe der Zeit so beobachtet habe, ich gedacht, ob der wirklich hätte vier Kinder wollen. Ja, da ist er im.
Das war der Fronturlaub, schreiben Sie ja auch wahrscheinlich.
Ja,
und Verhütung.
Gab es ja nicht. Und meine Schwester noch, die Älteste, die ist ja noch, also da war noch kein Krieg geboren worden, die war natürlich auch das Herzipopel von meinem Vater. Und dann kam der Bruder und dann die andere Schwester und ich war halt dann der Nachzügler noch und habe meinen Vater halt auch gar nicht gekannt. Und meine Geschwister haben den sicher alle erkannt. Oh, jetzt ist der Papa wieder da. Ich denke, hä, wer ist denn das jetzt?
Ja. Der fremde Mann,
und vielleicht war das so eine Fremdheit. Vielleicht haben mir da wirklich die drei oder vier Jahre gefehlt. Weiß ich nicht, ob es so war, aber auf jeden Fall, ich konnte das Diktat von meinem Vater eigentlich nur ganz schwer annehmen, eigentlich gar nicht.
Also die Warmherzigkeit von der Mama, obwohl der Papa ja der Kreative, der hat ja auch einen kreativen Kern.
Der wollte bestimmt was anderes machen.
Konnte zeichnen, konnte das nicht ausleben.
Gemalt, hat sich da wirklich dann auch, war so seine Erholung. Er hat uns bestimmt auch alle geliebt, keine Frage. Und wir haben unsere Sonntagsausflüge gemacht oder Wochenendausflüge. Das war auch immer ganz, ganz schön eigentlich. Aber er war, er war nicht bereit, zum Beispiel, was ich auch jahrelang, habe ich ihn natürlich damit gequält, sage ich mal, weil ich wollte unbedingt wissen, wo stand er im Krieg oder überhaupt, bevor überhaupt der Krieg ausbrach, wo hat man sich da orientiert, wo dieser Antisemitismus losging, wo hat man da gesagt, wenn man dann gesagt hat, ja, gehst du dem nicht mehr einkaufen oder gehst du nicht zu dem Arzt, geh zum anderen, warum hat man das akzeptiert, warum hat man gesagt, nee, Moment, das ist mein Arzt, das ist mein Schneider oder was weiß ich, was war und warum ist man nicht frühzeitig eingeschritten? Und das wollte ich wissen.
Wann begann der zivilisatorische Bruch?
Natürlich, das geht ja langsam, man schlittert ja rein. Das sieht man jetzt ja auch wieder, was los ist. Dass die Solidarität also mich entsetzt, weil sie einfach nicht da ist. Und jetzt, wenn man sagt, wäre den Anfängen, jetzt brauchst du überhaupt noch keinen Mut. Es braucht nur Solidarität, dass man sagt, Moment, so geht es nicht.
Und sind wir nicht über die Anfänge schon hinaus, wenn rechtsnationale Parteien schon in allen Landtagen sitzen?
Bitte, ja. Ja, furchtbar.
Sie sind immer ein politischer Mensch gewesen. Wir haben es vorhin in ein Schätzchen war ich nie gesagt, es hat angefangen so mit dem Rebellentum in der Schule, gegen den Vater Widerspruch. Aber es hat sich eigentlich im Laufe der Jahrzehnte bei Ihnen so entwickelt, dass Sie auch ein politischer Mensch, ein gesellschaftspolitischer Mensch, der sowieso in der Öffentlichkeit steht, immer gewesen sind. Ja. Das machen ja nicht viele Kollegen und Kolleginnen. Nee.
Es war zum Beispiel damals auch so, du musstest unbedingt, also sozusagen beim jungen deutschen Film, wo ich jetzt plötzlich das Aushängeschild war, weil Zusage Schätzchen war halt der Film, der einzige, der bei einem jungen deutschen Film wirklich Erfolg hatte und wirklich große Zuschauer, ganz viele, ich glaube, irgendwas über 6 Millionen Zuschauer hatte, was eine Sensation war. Und jetzt ging es darum, dass ich das Zugpferd sein sollte für eine politische Richtung, die ich nicht teilen konnte. Also, Kommunismus ist das Tollste auf der Welt, was gibt. Und Ho Chi Minh ist auch ganz toll. Und die DDR ist noch toller. Und ich weiß nicht, was alles. Und ich habe ja schon damals in Ungarn gedreht, ich habe in der Tschechoslowakei gedreht, ich habe im ehemaligen Jugoslawien gedreht und habe erlebt, wie ungerecht schon diese ganze kommunistische Abteilung war, weil die Bonzen oben haben schon super gut gehaust und die Leute haben nichts zu essen gehabt. Oder zum Beispiel in Prag habe ich erlebt.
Keine Ausnahme in Diktaturen.
Ja, aber man hatte es alles in gleicher, das ist ja ganz toll. Jeder hat es, da waren meine diese Leute waren schon so auf dem falschen Dampfer, die waren auch nie in so einem Land, wenn ich sagte, fahr doch mal durch die DDR, schau sie doch mal an. Ach, da brauche ich nicht hinfahren, ich weiß eh, dass das gut ist. Also so. Und da wollte ich einfach nicht mitmachen. Und dann war das ganz klar, dass die gesagt haben, okay.
Also ein deutliches Nein auch bei diesem Punkt und eben die eigene innere Linie dann tatsächlich zu halten. Würden Sie das so im Rückblick sagen? Und Sie haben ja die Gespräche geführt. Sie haben das Buch nicht alleine geschrieben, sondern im Austausch, im Dialog mit zwei Autoren. Wollen Sie die Namen noch mal nennen? Sie stehen auch noch mal hier hinten drin. Olaf Köhne und Peter Käfferlein haben sich lange mit Ihnen getroffen, haben Sie ausgefragt und ausgequetscht.
Ja.
Und in der Bilanz würden Sie dann nochmal sagen, Sie sind beschenkt vom Leben oder sind auch Lebensnarben dabei?
Also ich muss sagen, unterm Strich wäre es wirklich ganz zynisch und auch undankbar, wenn ich sagen würde, ich habe nicht sau viel Glück gehabt. Also ich habe viele Schnittstellen, ich habe viel Glück gehabt, Menschen zu begegnen, die mich unterstützt haben oder die mich bestärkt haben in dem, was ich tue. Natürlich habe ich auch Enttäuschungen erlebt. Also eben, wie die gesagt haben, wenn du da nicht mitmachst, bist du draußen. Ich habe mir gedacht, ja gut, dann bin ich halt draußen. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es tatsächlich so ist. Ja,
ich da waren die angstfrei.
Ja, natürlich. Und ich habe eben immer wieder in meinem Leben eben irgendwie Menschen gehabt, die dann gesagt haben, wir machen den Film, wir machen das dann, wir machen das dann. Also zum Beispiel die Mie Spiels auch so, die plötzlich dann mich einfach fordert und sagt, die ist es, ja. Und deswegen
Schnittstellen sind das. Was meinen Sie? Sind das Begegnungen mit besonderen Menschen,
dass man durch Zufall mit jemandem zusammentrifft, wo man plötzlich denkt, das wäre was, das wäre gut, ja, und so. Und dann plötzlich, warum man dann so, ich dann so bestärkt bin und sage, das muss ich jetzt unbedingt machen. Mit der Frau möchte ich das machen. Das ist für mich ein Glück. Und deswegen wäre ich eigentlich sehr undankbar, wenn ich nicht insgesamt eigentlich demütig sein muss und eigentlich dankbar sein muss. Weil mir doch einiges geglückt ist, finde ich, weil ich eben Menschen getroffen habe, die an mich glaubten oder die mich eben bestätigt haben oder wo ich einfach was machen durfte.
Wenn man das Buch liest, dann begegnet man auch immer noch mal Frauen der Generation, die auch außergewöhnliche Wege gegangen sind, die eine Schnittstelle waren, wie Charlotte Knobloch, Enne Burda.
Ja.
Sind das Wegbegleiterinnen gewesen, Freundinnen oder wie sind diese
Schnittstellen? Also Freundin wäre übertrieben, weil sie natürlich alle, ich damals jung und ein Stückchen älter als ich waren, aber es war zum Beispiel die Charlotte Knobloch, sage ich mal, die treffe ich jetzt ja ständig, weil wir uns halt bei den Versammlungen oder bei den Demonstrationen treffen und das ist einfach so eine mutige Frau.
War lange vor. Mit so viel
Courage und sie ist ja wirklich, sag ich mal, nicht die Jüngste, aber sie ist da, sie steht wie ein Fels in der Brandung und das ist eben für mich einfach ganz toll mit dem Erlebnis auch noch, was sie durchgemacht hat mit ihrer ganzen Familie und sie ist trotzdem da und lebt in München. Also ich finde das ganz großartig und ein anderes Beispiel ist
also andere Frauen, die dann auch ein Vorbild
ein Vorbild, natürlich. Für Courage, für Mut, für sich aufstellen und eine Haltung haben.
Müssten das Frauen heute noch mehr machen, sich noch mehr gegenseitig als Vorbilder vielleicht auch feiern oder die Netzwerke knüpfen?
Ja.
Oder gibt es das schon, auch in Ihrer Branche jetzt?
Also in meiner Branche ist es schwierig.
Mhm. Auch da bei Regisseurinnen, oft, bei Drehbuchautoren.
Ja, weil es oft dann auch unter Frauen, muss ich sagen, also ich bin eine Frauenfrau, ich mag Frauen. Mhm. Und aber es gibt doch sehr viel Konkurrenz oder es ist nicht immer Freundschaft. Mhm. Ja, und es ist warum so ist, weiß ich, kann ich nicht sagen, aber es gibt wenige wirklich im gleichen in der gleichen sozusagen Abteilung, wo man sich vielleicht in die Quere kommen könnte, gibt's nicht viel Solidarität.
Da sind dann doch alle wieder Einzelkämpferinnen. Natürlich. Was schade ist, weil viele haben ja ähnliche Erfahrungen, die könnte man teilen und das als gemeinsame Power dann auch nutzen.
Ich habe ja auch mal die Illusion gehabt, ich wollte so ein United Artist machen, in jungen Jahren.
Nach amerikanischen
Vorbild. Das müssen wir uns doch zusammentun und dann sind wir stark. Mhm. Also sozusagen auch eine Art Gewerkschaft, wenn du so willst, so wie man es nennen will. Und das ging einfach nicht, weil jeder dann sagt, weil dann sagst du, sagen wir, irgendwo eine Verhandlung und dann sage ich meiner Agentin, also die sind ja verrückt, das mache ich nicht. Und dann machen aus dem gleichen Stall, sagt eine andere Kollegin, du machst um die Hälfte.
Ja,
dann ist halt
gut,
super.
Dann war es das schon mit der Solidarität.
Ja.
Aber Menschen zusammenbringen, sie zusammenführen, an eine Idee glauben, das machen sie ja auch im Ehrenamt mit Brotzeit. Das kann man nachschauen. Den Tipp gebe ich euch nochmal auf brotzeit.de. Uschi Glas kann man googeln. Sehr, sehr viel für Schulen, für Kinder ein Frühstück aufbauen. Mhm. Und es ist so viel nachzulesen. In Ein Schätzchen war ich nie, dass ich bei Book Deluxe natürlich dieses Buch empfehle. Und am Ende, ganz kurze Antwort, frage ich immer, wenn Sie jetzt auf Ihr Leben schauen, heute, liebe Frau Glas, welchen Titel würden Sie Ihrer momentanen Lebenssituation gerade geben?
Ja, ich bin sehr glücklich. Ich bin froh, dass ich 80 werden durfte, weil wenn man das nicht werden will, muss man vorher sterben und das wäre ja auch blöd gelaufen. Ja. Und dann bin ich natürlich auf meine Familie stolz. Ich habe drei Enkelkinder, die mich total glücklich machen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich da sein darf. Das ist für mich das kann ich gar nicht beschreiben. Und ansonsten freue ich mich natürlich über meinen Verein Brotzeit, der ist 15 Jahre alt geworden ist und wir sehr erfolgreich in Anführungszeichen, dass die Not da ist und dass wir da helfen müssen. Wäre schöner, wenn das nicht sein müsste, aber es ist so. Und dann möchte ich natürlich gerne noch ein paar Filme drehen. Mhm. Ja, und ansonsten, geht's mir gut.
All das soll passieren, all das sei Ihnen gegönnt.
Danke.
Als Rebellin, als Schauspielerin, als öffentliche Person, als Ehrenamtlerin, als Mutter, als Oma und auch als Autorin von Ein Schätzchen war ich nie. Herzlichen Dank, liebe Uschi Glas, für Ihren Besuch bei Book Deluxe. Und ihr wisst, immer mittwochs 10 Uhr droppen wir eine neue Folge oder könnt ihr natürlich auch als Podcast hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Dankeschön.
Dankeschön.
Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.